Theater,
Musik,
Kunst,
Literatur,
Kabarett,
Bildung,
Wissenschaft,
Archäologie,
Geschichte.
Der Kulturkanal für die Region Ingolstadt.
Es ist ein ebenso ambitioniertes wie kühnes Vorhaben, sämtliche Klavierwerke und alle Liedzyklen eines bisher kaum veröffentlichten zeitgenössischen Komponisten einzuspielen. Diesen Plan verfolgt die Ingolstädter Pianistin Mascha Dimitrieva leidenschaftlich und setzt ihn seit einigen Jahren mit viel kreativem Herzblut und großem gestalterischen Einfühlungsvermögen in die Tat um. 2018 erschien Gordon Sherwood Piano Works Volume 1 und 2019 folgte Gordon Sherwood The Complete Songs Volume 1. Nun legt die Musikerin nach. Im November hat sie die zweite CD mit Klavierkompositionen von Sherwood herausgebracht. Wir stellen Ihnen heute diese Aufnahme gemeinsam mit der Künstlerin vor. Zu einem Kulturkanal zwischen Beethoven, Bartok und Blues in genialem, unverwechselbarem Gewand begrüßt sie heute sehr herzlich Heike Haberl. Gordon Sherwood, Piano Works, Volume 2. Werke eines amerikanischen Freigeists, der die Welt bereiste und dessen kultureller und musikalischer Horizont keine Grenzen kannte. Dieses Album zeigt wieder sehr deutlich die stilistische Vielseitigkeit und den Facettenreichtum in Sherwoods Kompositionsstil, auch was die Beschäftigung mit verschiedenen Epochen und Kulturen angeht. Beim Hören ging es mir so, ich konnte es manchmal gar nicht glauben, dass es wirklich ein und derselbe Komponist ist. Sie als Interpretin vollziehen diesen Wechsel ungeheuer flexibel nach. Was brauchen Sie, damit es Ihnen gelingt, sich da so sehr einfühlen zu können?
Eine sehr gute Frage. Also der Sherwood hat auf dieser Platte verschiedene Werke, also beziehungsweise ich spiele verschiedene Werke. Und so, dass es quasi angefangen mit der Opus 4, mit dieser zwei wienerischen Rondos. Also man spürt, wie er sich über die Musik vom Wiener Klassik freut. Also das ist nicht nur Tribut, das ist auch seine Freude teilweise. Und man muss auch denken, dieser Opus 4 folgt direkt nach Opus 3 mit der ersten Symphonie, wo er als ernsthafter Komponist mit dem Goldenen Preis vom Gershwin-Wettbewerb und großen Aufführungen in Carnegie Hall mit Dimitri Metropoulos beehrt wurde. Und dann schreibt er so eine Arbeit. Also, da war er noch Student einerseits, andererseits man sieht, wie perfekt beherrscht er dieser Stil. Also, ich habe Sherwood persönlich gekannt und ich habe immer mich gewundert, der kann sich eben das Beste aus jedem Stil herausholen und das so interpretieren in seiner kompositorischen, dass das weitergeht. Also das ist zwar ein doch Tribut, aber es ist ein Sherwoods-Tribut zum Beispiel, was die zwei Rondos betrifft. Die weitere Stücke, also Opus 22 mit den drei Werken, Three Piano Pieces. Das ist wieder was ganz anderes, modernes. Aber auch hier hört man seine Melodik. Zum Beispiel in der zweiten Stück, die langsame, wunderschöne Melodie. Die entwickelt sich praktisch vom Anfang bis zu Ende. Das ist eine durchgehende Melodie mit dynamischen Amplituden. Und das ist alles das, was mich anspricht bei diesem Komponist, trotz dieser Vielseitigkeit und trotz dieser verschiedenen Beherrschungen des Stils, dass er doch Sherwood bleibt mit seinen harmonischen Strukturen, mit seinen melodischen Strukturen. Und so ist auch durch diese ganze CD dann die Sonate Opus 111 plus 11 oder 122 auch dort, wo er sich mit der buddhistischen Glaube auseinandersetzt. Und zum Schluss eben die so easygoing sozusagen, könnte man sagen, das sind die Blues-Variationen. Trotzdem, da trickst du auch ein bisschen, macht aus jeder Variation ein kleines Meisterstück. Na, zum Beispiel, es gibt eine Variation, wo der Interpret das spielen soll, wie, als wäre er Rockmusiker. Na. Dann gibt es furchtbar schwierige moderne atonale Bearbeitung des Themas und zum Schluss wieder, also sind sehr, sehr viele verschiedene Facetten in dieser Variation. Wir können sehr lange sprechen, aber so in den Kurzen. Was ich immer sehr, sehr gut verstehe, ich verstehe seine Gedanken, ich verstehe das Form, ich verstehe die Melodik, ich verstehe, wohin das geht. Und das ist vielleicht sehr wichtig für moderne Musik, dass es nicht nur Klänge, also nur in Einführungszeigen, die kein Body haben, keinen Sinn, sondern das sind die Farben, die durch eine unglaublich meisterhafte Beherrschung des Forms entstehen. Und das, was mir hilft einerseits und was mich auch fasziniert andererseits.
Sie haben sehr intensiv mit ihm auch zusammengearbeitet, ihn persönlich gekannt. Welche Stücke auf der CD haben Sie mit ihm noch besprochen, durchgearbeitet? Ich nehme an, die Sonate, nachdem Sie, ich kann es jetzt vorweg schon verraten, in der Widmung auch drinstehen.
Leider nicht. Auch die Sonate, die mir gewidmet ist. Wir haben uns 1996 kennengelernt und die Sonate ist datiert 2003. Und da gibt es außer mir noch drei würdige Personen, denen Sherwood die Sonate gewidmet hat, aus verschiedenen Gründen. Ich denke, dass die Arbeit am Klavierkonzert, das war eigentlich das einzige Werk, was ich mit dem richtig erarbeitet habe. Ich war bei der Entstehung des Werkes dort. Ich habe gesehen, wie er das macht. Und wir haben dann später besprochen, was er am Tag geschrieben hat. Das hat mir unglaublich viel gegeben, denke ich, auch für die Auseinandersetzung mit den weiteren Werken. Und natürlich so ein Werk wie die Sonate, die ist halbe Stunde lang. Es ist ein großes Werk. Und einiges, was ich damals mit Sherwood bei dem Klavierkonzert gemacht habe, hat mir sehr geholfen, um dieses Stück wieder zu verstehen und wiederzugeben. Und ja, leider Gottes, wir hatten sehr wenig Zeit, miteinander zu arbeiten, weil er praktisch permanent auf Reisen war. Wir haben nie Kontakt verloren über die Jahre, aber gesehen haben wir uns natürlich nicht so oft. Und dadurch erschwerte sich natürlich auch. Nachhinein denke ich, es ist so schade, dass eigentlich so wenig von ihm genommen habe, seine persönliche Ausdrucksweise über die Werke. Na, zum Beispiel im Klavierkonzert, bei der ersten Teil hat er mir gesagt, Mascha, du musst das spielen, als wäre das eine Schlacht zwischen Klavier und Orchester. Das steht nicht in den Noten, aber das ist seine persönliche Wahrnehmung und so habe ich auch versucht zu spielen. Natürlich in 3 Forte oder 4 Forte, was Sherwood öfter schreibt, Klavierklang und Orchesterklang, das ist nicht so ganz einfach die Geschichte, war. Aber hat Spaß gemacht.
Welche Bedeutung hatte denn das Klavier und die reine Klavier-Solo-Musik für Sherwood und für seine Kompositionen?
Ich glaube, sehr große, weil das war, wenn ich das so ein bisschen profan sagen darf, seine kompositorische Küche. Wir sehen, dass er praktisch durch ganzes Leben diese Werke, Klavierwerke komponiert hat. Also angefangen mit seinen Studien in Ann Arbor und bis zuletzt, also Opus 122, das ist 2003 datiert. Das heißt, über ganze Jahre hat er immer wieder für Klavier komponiert. Also ab und zu hat er Ausflüge gemacht, natürlich in andere Sphären, in andere kammermusikalische Gattungen, wie zum Beispiel Lieder, wo er sie innerhalb 8 Jahren fast alle 20 Zyklen, Liedzyklen geschafft hat. Oder andererseits hat er Blasmusik sehr geliebt. Da hat er später in den Ende der 90er sehr viel Blasmusik geschrieben. Aber Klavier war für ihn immer sehr, ja, enges Instrument für ihn. Also wo er zum Beispiel immer spielen konnte, nach jahrelanger Abstinenz, sagen wir so, irgendwo verreist in der Welt mit transsibirischer Eisenbahn oder irgendwo in buddhistischen Kloster in Indien. Aber wenn er Klavier saß, da setzte er sich sofort dahin und spielte. Und wissen Sie, was er spielte? Immer Bach. Und das war faszinierend. Sherwood selber war ein sehr guter Pianist. Deswegen diese unglaubliche Bindung zu dem Klavier.
Sie sind die Nachlassverwalterin und Botschafterin von Sherwoods musikalischem Erbe. Er selbst hat mal gesagt, dass für ihn seine Kompositionen bis zu dem Punkt interessant sind, an dem er sie vollendet hat, und dass er sich dann sofort neuen Impulsen zuwenden muss. Für Sie als Interpretin geht an diesem Punkt, soweit ich das verstehe, die Arbeit dann eigentlich erst los. Sie fangen mit dem abgeschlossenen Werk an, setzen sich damit auseinander. Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Prozess mit Sherwoods Musik gemacht?
Ja, so genau wie Sie sagen. Also kompositorische Arbeit und unsere interpretatorische Arbeit sind ganz verschiedene Sachen. Sherwoods Kopf war immer voll von Ideen. Und als wir uns getroffen haben damals, 1996, er sagte: Masche, ich habe eine Idee, ein Klavierkonzert zu schreiben, aber die Idee hatte ich in 50er Jahren schon. Und es war noch kein Impuls, der ihn dazu bewegen würde, dieses Werk zu machen. Und dann hat er Skizzen gemacht und das hängte irgendwo, sagen wir so, in der Luft oder in seinem Kopf eher gesagt, bis wir uns getroffen haben, bis er gedacht, ja, jetzt habe ich einen Impuls und jetzt mache ich das Werk. Für mich war das aber eine Einführung in dieser musikalische Entstehungsprozess. Das war wahnsinnig faszinierend für mich und ich war so ungeduldig, bis das Stück endlich fertig ist, dass ich endlich anfange zu arbeiten an diesem Stück. Wir haben damals das mit Werner Andreas Albert und dem Bayerischen Landesjugendorchester aufführen können und entstand sogar eine CD, die bei CPO in Kooperation mit Bayerischer Rundfunk gemacht wurde. Und wie gesagt, also diese Werke, die auf dem Papier für uns fangen erstmal an. Für Komponisten sind sie well done, ja, und die liegen irgendwo. Aber wir graben das aus und wir graben vor einem in unserem Innerlichen, um zu verstehen, was wollte der Komponist sagen. Und an dieser Stelle natürlich ist es wichtig, dass man mit dem Komponisten arbeiten kann. Man versteht nicht nur seine Arbeitsart und Weise, sondern versucht auch seine Persönlichkeit zu verstehen. Das ist ungeheuer wichtig für die Interpretation. Es geht nicht darum, dass er sagt, Mascha, das ist hier ein Tempo XY und du machst das und das und das, sondern zu verstehen sein, ja, wie soll ich das sagen, Mentalität, seine musikalischen Gedanken und überhaupt die Persönlichkeit, das spielt sehr, sehr große Rolle. Ich hatte noch eine sehr gute Begegnung noch im Konservatorium in Moskau mit Sofia Gubaidulin, einer wunderbaren russischen Komponistin. Also ich habe sie Chekhon in H-Moll vorgespielt und die war so nett, mich anzuhören. Und dann hat sie mir ein paar Hinweise gegeben, aber das war so feinfühlig. Das hat mich sehr mitgenommen. Ich dachte, mein Gott, ich Studentin und ich spiele jetzt für die große Meisterin. Die ist so, so nett zu mir und das hat mir sehr viel Mut gegeben damals. Und ich hatte noch andere Begegnungen mit Gloria Kurz. Das ist auch eine amerikanische Komponistin, die lebt in München. Und ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, eben, wenn man Glück hat, den Komponisten kennen. Gelernt zu haben.
Wenn Sie sagen, es ist wichtig, die Persönlichkeit zu verstehen, welche Persönlichkeit hat denn nach Ihrem Empfinden Gordon Sherwood? Wie haben Sie ihn erlebt und wie erleben Sie dadurch dann seine Musik?
Das war ein geordneter Chaos. Chaos vielleicht für diejenigen, die von der Seite ihn beobachteten, wo er nicht auf einem Platz in einem Staat sehr lange leben könnte. Der musste unbedingt raus, der wollte so viel wie möglich sehen und hören und in sich reinzunehmen und dann wieder geben in seiner Komposition. Geordnet war, später habe ich das gesehen, sein ganzes Leben, der hatte so eine Art Diary, also Tagebuch. Und in diesen Tagebüchern waren alle Geschehnisse des Tages ganz genau, ganz präzise notiert. Auch was er machen sollte. Und dieser unglaubliche, penible Art, alles aufzuschreiben, alles notieren, sogar er wollte unbedingt wissen, wenn er zu mir kam nach Bremen, ja, Masche, wenn wir irgendwohin fuhren, ja, wie viele Kilometer ist das zum Beispiel von Hamburg bis Hannover mit dem Auto? Da hat er das alles notiert. Also das war unglaublich. Und er hatte auch seine ganze Notensammlung auch immer mitgeschleppt. Können Sie sich das vorstellen? Also das heißt, es waren zig Packungen, also Reisetaschen, die er durch den ganzen Welt mit sich rumgeschleppt hat. Also das waren zwei Sachen, einerseits chaotisch, andererseits unglaublich präzise und diese Präzision übrigens auch in seinen Werken und auch in seinen Notenschriften, wo er im Kopf Entstehungsprozess hat und nur sauber rein in die Partitur schreibt. Ich habe sehr viele Manuskripte von ihm. Ich habe in keinen einzigen gesehen, wo er vielleicht das quasi durchgestrichen hätte und noch einmal geschrieben oder so. Nein, der war ganz klar. Klare Gedanken, die gingen klar aufs Papier.
Ja, gehen wir noch mehr auf die einzelnen Stücke ein. Es ist vorher schon ein bisschen angeklungen. Im Wesentlichen kann man sagen, dass er sich in diesen Stücken jeweils vor einem oder vielleicht auch mehreren Komponisten verbeugt, ihnen Tribut zollt. Es geht an bei diesem Stück aus den Seven Descriptive Pieces mit Bartok. Wissen Sie, welche Bedeutung Bartok für ihn hatte?
Wir haben nie gesprochen, dass Bartok sein Lieblingskomponist oder auch die anderen Komponisten, die wir vielleicht ein bisschen raushören, wie zum Beispiel Beethoven, die arierte Theme in den letzten Satz vom Sherwood-Sonate ganz klar und deutlich zu hören. Das war mir vielleicht seine persönliche Gedanken über den Komponist. Bartok eben vielleicht, weil eben Anfang von dieser Arie sind 32. Und das geht sehr, 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 sehr schnell. Und trotz, dass es ein langsamer Tempo, es steht langsam. Das macht einen Impuls. Ein Impuls, etwas, was lebt. Und diese Lebendige vielleicht eher wie auch bei Béla Bartók in vielen Stücken zu hören. Es ist nicht nur Rhythmik, nicht nur diese sprunghafte und schnelle, sondern eben in den langsamen. Das ist auch interessant.
Es geht dann bei diesen Wiener Rondos weiter mit Schubert und Haydn, die da schon sehr deutlich anklingen. Welche gedanklichen, musikalischen Beziehungen hatte er zu den beiden Komponisten?
Naja, ich denke, das war einfach seine Verneigung vor diesen großen Komponisten, obwohl das erste Rondo, also da steht Haydn, aber da kann ich auch etwas Beethoven hören, eben in dieser Trotzigkeit, wo er Sforzate schreibt, ne? Piano, piano, dann zack, Sforzate. Also es ist mehr als vielleicht bei Haydn. Und was Schubert betrifft, das ist wunderschöne Melodie. Also da könnte man denken, das ist so ein Lied und wie sich das dann entwickelt. Und was Sherwood noch reinbringt, er bringt sehr viel kontrapunktische Motive, wo man hört, dass es ja etwas anderes als nur klassisch ist. Besonders vielleicht auch in den zweiten Rondo, also in den Schubert, sogenannte Schubert-Rondo.
Ja, in den Three Pieces geht es dann weiter mit Hindemith. Wie sind die Bezüge da gelagert?
Ich muss zugestehen, Hindemith habe ich praktisch nie gespielt. Und es liegt mir vielleicht auch nicht so sehr, trotz, dass es ein großartiger deutscher Komponist ist, ist klar, nur als Interpret hat man eben Zuneigungen. Und ich weiß es nicht, wie viel Hindemith drin steckt, aber da steckt sehr viel Sherwood, besonders bei Toccata, bei dem letzten Stück, wo er furchtbar viele Sprünge macht, Dissonanzen. Und was das zweite Stück betrifft, eben diese melodische Entwicklung, was ich schon vorher gesagt habe. Das ist auch, also für mich ist das Sherwood. Es ist immer sehr schwer, etwas Neues zu bringen. Und man wird natürlich auch immer wieder verglichen mit jemand anderem. Das ist auch gut. Nur für mich ist das auf erster Stelle Sherwood.
Bei der großen Sonate fand ich sehr erstaunlich, die ist Beethoven gewidmet, hat aber buddhistisch geprägte Überschriften. Das ist eine ungeheure Kombination, finde ich. Wie kam er auf solche Gedanken?
Ja, die Ableitung ist ganz einfach. Der Sherwood war öfters in Indien, in buddhistischen Klostern. Der hat indische Kultur quasi in sich reingenommen. Also es gibt auch etliche kleinere Stücke, wie zum Beispiel in ersten CD, was ich herausgebracht habe, Four Sonatinas. Einer ist in indischen Stil und da macht er eben diese Halbtonalität und er wollte eigentlich auch so eine Vierteltonalität, was natürlich nicht am Klavier geht, aber die hat mir immer gesagt, Masche, nimm bitte so ein Pedal und versuch da irgendwie zu vibrieren, aber nicht loslassen, dass das so ein Schleierklang ist und vielleicht hört man da eben diese Vierteltöne. Auf jeden Fall, in dieser Sonate, in dieser großen Sonate, die hat zwei Sätze. Erster Satz ist die Sotopanna, das ist im Buddhistischen die erste Stufe, wo man quasi zur Erleuchtung geht und man gibt ab drei Fesseln. Das ist die Persönlichkeitsglaube, Zweifel und Anhalten an Regeln und Riten. Also bei Sherwood hat das eine Form eingenommen, ein sehr emotionales Stück, das ist Brodeln, steht halt Brodeln mit Wut, Bitterkeit, Zorn, Gier, Selbstsucht. Die werden überwindet, aber noch nicht Angst und Wut. Und in der Sonate gibt es eine Stelle, wo ein Akkord in der linken Hand, der wird zigmal wiederholt. Das ist eben dieser Wutausbruch. Es ist unglaublich. Ich habe gedacht, wie mache ich da diese fünf Worte, was da steht. Also es ging natürlich von der ganzen Entwicklung, vom Piano und dann durch die viele, viele Entwicklungsmomente da zu diesem unglaublichen Wutausbruch. Zweiter Teil heißt Arhat oder Arahat. Man sagt verschieden. In buddhistischem Erreichen des Nirvana, also das ist die Würdigung oder Heiligkeit, man ist erleuchtet. Also die letzte Stufe des Buddhismus, wo Gier, Hass, Verblendung abgelegt sind. Und bei Sherwood klingt das beruhigend, steht als Oberbegriff, mit tiefer Friedlichkeit, Ruhe und Zufriedenheit. Dabei ist Zorn und Zerrissenheit sind abgelegt. Das ist eine Art Meditation, wie das anfängt mit vier Piano und geht langsam dann aus sich mit verschiedenen Rhythmen zu dieser Climax am Ende. Das ist praktisch das ganze Teil, die ist 18 Minuten, das ist ziemlich lang, vom ersten Note bis zur letzten und zwei letzte Seiten, das ist die Erleuchtung komplett. Wo übrigens die Thema von der zweite Satz aus der Sonate Nummer 32 von Beethoven vorkommt. In veränderter harmonischer Satz aber trotzdem. Und ja, ich habe sehr viel gearbeitet. Das ist ein ziemlich schweres Stück. Und die zum Beispiel 11.32, die haben mich fertig gemacht, ehrlich gesagt. Wie spielt man das? Mit verschiedenen, also man kann das natürlich, wenn das rhythmisch sein sollte, einigermaßen verstehen, aber die rechte Hand, die war konträr, also die war nicht zusammen, sondern irgendwie dazwischen, mal auf 2. 32. mal auf 5. 32. und so weiter und so fort. Das ist auch eine Art, wo Sherwood vielleicht etwas Besonderes macht, wo brodelt in der linken Hand und die rechte Hand macht die Melodie. Aber diese Melodie fast unabhängig von der linken Hand. Linke Hand macht nur ein Fond sozusagen.
Zum Schluss gibt es dann Blues.
Was das betrifft, also diese Art Jazziges in die Klassik reinzubringen, das ist wahrscheinlich eine amerikanische Art. Das kommt, denke ich, eher aus der Zeit, wo er bei Aaron Copland studiert hat. Und Aaron Copland, der war der Begründer sogenannte amerikanische kompositorische Schule, wo er auch die klassizistische, also Klassik quasi mit dem Jazz erneuert hat, also kann man so profan sagen. Und Sherwood hat das auch sehr viel in sich genommen, auch natürlich George Gershwin Musik, das ist ja klar. Und hat sehr viele Werke mit klassischen Formen, aber auch mit jazzigen Einflüssen komponiert. Zum Beispiel, es gibt eine wunderschöne Sonate, Opus 66, die heißt auch so Sonate in Blue. Die ist vierhändig, unglaublich schön, tolle Melodien, tolle Rhythmen, ziemlich schwer. Und man muss einfach wie ein Mensch spielen. Also wenn man das zu zweit spielt, dann muss wie ein Mensch klingen. Unglaublich, bei den 16, bei den 32. ist es schon eine Herausforderung. Also was ich sagen will, er hat öfters diese Jazzige gebracht in seine Musik, auch bei den Liedern. Von der ersten CD mit der Felicitas Brest haben wir auch sehr viel beachtet, eben diese bluesige Songs, die eigentlich mit sehr ernsthaften Texten, was er auch selber verfasst hat, aber eben etwas Jazz und etwas ja, in die leichtere Muse geht. Also Jazz hat Sherwood praktisch ganzes Leben auch begleitet.
In welchem Raum, in welchem Tonstudio haben Sie das Ganze aufgenommen?
Ich habe das in Penzing in ein Funkstudio, heißt das, Funkstudio aufgenommen, allerdings in 2 Sitzungen. Erste war voriges Jahr, wo ich die Stücke aufgenommen habe ohne Sonate, sagen wir so, also die Air und die 3 Piano Pieces und die Variationen. Und dann als der Lockerung war. Ich wusste übrigens überhaupt nicht, ob ich diese CD rausbringen kann 2020, weil ja, die ganze Lockdowns und so weiter, teilweise war das überhaupt schwierig einzuschätzen. Aber ich habe genutzt die Fenster sozusagen im Sommer und habe die Sonate eingespielt. Und so ist diese CD entstanden in 2 Sitzungen.
Diesmal kann es ja leider keine CD-Präsentation in Form von Konzerten, von Auftritten geben. Welche anderen Alternativen sehen Sie, um dieses neue Album jetzt vorzustellen und bekannt zu machen? Was haben Sie sich da vorgenommen?
Eine sehr gute Frage. Noch auch gute Frage, weil wir alle nicht wissen, wie wird mit dem Konzertbetrieb weitergehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ja, man kann das in YouTube stellen. Das tue ich aber nicht so gern, diese ganze Streamings, weil ich mag unglaublich gerne Dialog mit dem Publikum. Wenn ich auf die Bühne bin und ich weiß, wie das Publikum auf dieses oder jenes Stück reagiert, wenn ich da bei den Streamings sitze, ich kann so gut spielen wie auch immer, aber mir fehlt dieser sofortige Austausch. Ja, es ist halt schwierig. Ich habe im nächsten Jahr, 2021, 4 Auftritte in Ingolstadt und in Geimersheim. Also 2 in Ingolstadt, 2 in Geimersheim. Das ist, weil auch etliches, was in diesem Jahr stattfinden sollte, jetzt alles auf 2021 vorverlegt ist. Und da würde ich gerne vielleicht etliche Stücke aus den neuen CD, wenn nicht gerade Sonate, die halbe Stunde dauert, aber etwas Kleineres auch präsentieren. Wobei ich spiele zwei Soloprogramme, ein rein romantisches Programm und dann etwas Moderneres. Und zwei Programme, ein Programm mit Igor Loboda, einem wunderbaren Komponisten, mit dem ich auch arbeite und möchte seine Werke mehr kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht wird aus diesem Kennenlernen auch eine CD geben. Sage ich einfach jetzt so. Und mit der Felicitas Brest, mit der ich auch arbeite jetzt an der zweiten Lieder-CD. Vielleicht präsentiere ich auch dort etwas vom Sherwood. Also mal sehen.
Diese ganzen Projekte, die Sie jetzt genannt haben, kommen bei Ihrem eigenen Label Sonus Eterna raus?
Ich habe Sonus Eterna 2014 gegründet, eigentlich durch einen Unfall. Ich habe ein CD eingespielt, russische Märchen. Und ich war in Gespräch mit einem Label, dass er das rausbringt. Lange Rede, kurzer Sinn, ist es nicht zustande gekommen, aus verschiedenen Gründen, aber die Aufnahme war schon da. Und dann habe ich einfach riskiert, eben diese Label zu gründen, wobei das Motto ist, Unbekanntes bekannt zu machen. Und das ist mein Anliegen, warum ich halt diese Label gegründet habe. Und natürlich auch Sherwood quasi eine Plattform bieten, wo ich unabhängig seine Werke präsentieren kann, so wie zwei große Projekte, was ich jetzt angestrebt habe. Das sind die komplette Klavierwerke-Herausgabe und komplette Liedzyklen-Herausgabe. Sonus Eterna aber ist nicht nur für Sherwood reserviert, sagen wir so, weil ich suche mir auch immer interessante Projekte und wie gesagt, ich möchte diese Label als eine Plattform für Komponisten bieten, die in Ingolstadt leben. Wie gesagt, ich bin bekannt und arbeite zusammen mit Igor Loboda. Wir haben auch andere Komponisten und vielleicht auch nicht nur in Ingolstadt, also auch jungen Komponisten. Ich kenne auch einige aus München. Und ja, solange ich Energie und die Möglichkeit habe, das zu machen, tue ich das. Wir werden sehen, was passieren wird in den nächsten Jahren. Wie sagt man schön, nach dem CD ist vor der CD. Also man meint CD-Herausgabe und ich überlege natürlich auch, was ich für den dritten Sherwood-CD nehmen würde und genauso auch, was ich dann für die zweite und dritte Lieder-CD nehmen würde. Das sind die Gedanken, was Sherwood betreffen. Was da alles anderes dazu kommt, ja, wir werden sehen.
Zuerst einmal aber kann man sich die vielschichtige, epochensprengende, visionäre und authentische Musik von Gordon Sherwood am Klavier, brillant interpretiert von Mascha Dimitrieva, auf der neu erschienenen CD-Ersteinspielung Gordon Sherwood Piano Works Volume 2 nach Hause holen. Das Album ist, wie alle weiteren bisher publizierten Sherwood-Aufnahmen, beim Label Sonus Eterna erschienen und unter anderem über die Website www.sonuseterna.de erhältlich. Übrigens auch ein empfehlenswerter Weihnachtsgeschenktipp. So viel an musikalischen Premieren für heute im Kulturkanal. Falls Sie diesen oder unsere anderen Beiträge noch einmal nachhören möchten, die Podcasts dazu finden Sie auf unserer Homepage kulturkanal-ingolstadt.de oder auf unserer Facebook-Seite. Einen schönen dritten Adventssonntag voll klingender Phänomene, wie sie Gordon Sherwood mit seiner Stimmgabel aufspürte, wünscht Ihnen Ihre Heike Haberl.
Den Kulturkanal hören Sie jeden Montag, Donnerstag und Freitag um 18.33 Uhr sowie am Sonntagvormittag kurz nach 11. Gefördert wird der Kulturkanal durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, die Städte Ingolstadt, Neuburg und Schrobenhausen, die Landkreise Eichstätt und Pfaffenhofen sowie weitere Kommunen und Fördermitglieder.